Darf ich dich bitten? Wir haben heute einen Gast unter uns, den Daniel Egli. Er kommt aus der Vineyard von Brechtigen und ist im Rahmen von der Pastoren-Drehscheibe heute bei uns. Und der René ist irgendwo anders. Ja, halt, es ist halt eine Drehscheibe. Also. Genau. Wir freuen uns, dass du da bist.
Danke.
Und sind gespannt, was du uns zu sagen hast. Ich tue noch beten zum Anfang. Mhm. Jesus, danke, dass du den Dani zu uns geschickt hast und dass du ihn auch begleitet hast in den Vorbereitungen. Und ich bitte dich jetzt einfach, dass du durch ihn zu uns redest. Danke, dass du ihn bereit gemacht hast, einfach auch für die Aufgabe. Und danke auch, dass du uns bereit machst und unsere Herzen weit auftust. Danke vielmals. Amen.
Amen. Danke, Matthias. Bevor ich es vergesse, ich soll in Hochdeutsch sprechen, hat es geheißen. Mach das jetzt. Ihr werdet merken, dass ich Schweizer bin. bevor ich es vergesse, ich weiß nicht, ob ich es da nochmals irgendwo einbaue in die Predigt, aber ich habe vorher den Eindruck gehabt, euch sagen zu müssen, ihr seid eine Macht hier in Uster. Es ist so eines dieser manchmal in der Welt bösen Worte, Macht zu haben. Aber wir haben gesehen, wie Jesus ja die Macht lebt. Die Macht heißt auch zu sterben für andere, weil die Macht der Liebe viel größer ist. Genau. Das Lied, was wir jetzt am Schluss gesungen haben, wenn du die Welt auf den Kopf stellst, ich spreche es jetzt in Hochdeutsch, wenn du die Nacht zum Tag erhältst, lass uns ein Teil sein von deiner Geschichte, lass uns sehen, was du uns versprichst. Es ist so ein bisschen der Inhalt von dem, was ich euch heute mitgeben will. Bevor ich aber beginne, ein paar Worte zu meiner Person, dann wisst ihr auch gerade, wie ihr mich dann einordnen könnt. Ich habe die erste Hälfte des 100-Jährigen vor 2 Jahren geschafft. Bin verheiratet, meine liebe Frau ist da irgendwo unter uns. Genau, sie will da nicht so viel Aufmerksamkeit, ich lasse sie jetzt nicht aufstehen. Wir haben 3 Kinder, 3 erwachsene Kinder. Und sie hat jetzt eben die Ausbildung zur Aromatherapeutin geschafft. Das ist sogenannt. Ja, danke. Ja. Genau. Das ist der sogenannte Alternativmedizin, wie es zum Teil genannt wird. Und das ist so ein Gebiet, das wir Christen aufgegeben haben, aufgrund von Ängsten. Aber die Naturheilmittel, die Gewürze, die Kräuter, all die Dinge, die Öle, die hat Gott uns geschenkt. Nicht, dass wir sie aufgeben, sondern dass wir sie pflegen. Und ich bin da sehr stolz, dass meine Frau diese Ausbildung gemacht hat. Ich habe selber sehr viel gelernt dabei, genau in diesem Bereich. Ich selber bin gelernter Werkzeugmacher, leite jetzt 60% eine Engineering-Gruppe, eine kleine, in einem größeren Unternehmen in Rüti und bin 40% angestellt bei der Vineyard. Die Vineyard nennt sich selber nicht Kirche oder Gemeinde, sondern eine Bewegung. Unser Fokus liegt eigentlich auf Gemeindegründung. Wir möchten Gemeinden gründen. Die müssen nicht unseren Namen tragen, vielmehr sollten sie das Evangelium verbreiten. Und wir sind jetzt als relativ kleine Gemeinde mit knapp 20 Leuten bereits dran, jemanden zu unterstützen, der eine Gemeinde gründen will an einem anderen Ort. Das ist wirklich unser Fokus und wir beten auch dafür, dass wir Gemeinden gründen dürfen an verschiedenen Orten. Wir haben auch viel zu viele Aktivitäten als Gemeinde, als so kleine Gemeinde. Und das hat damit zu tun, dass wir sehr viele Leiter haben, sehr viel Leitungspotenzial. Und die wirken halt dann nach außen. Also fast alle Dienste, die wir haben bei uns, die brauchen wir selber nicht, die dienen nach außen. Jetzt haben wir gerade einen Finanzkurs, da sind jetzt tatsächlich einige Mitglieder von uns dabei, aber sonst sind fast nie Mitglieder an unseren eigenen Kursen, die aus unserer eigenen Gemeinde kommen. Vor 32 Jahren bin ich hier in Uster zum Glauben gekommen. Das waren noch Donaubauers Zeiten. Ich habe die Pfingstgemeinde damals gekannt. Ich wusste, dass es sie gibt. War aber in einer anderen Gemeinde. Unter anderem kannte ich dann einige Pfingstler aus dem Sugo. Vielleicht hat es da noch solche, die sich daran erinnern. Genau. Genau, so eine richtig gute Zeit. Ich erlebte also quasi eigentlich das Glanzlicht meines Lebens hier in Uster, als ich Jesus kennenlernte. Ich erlebte aber auch den Tiefpunkt meines Glaubenslebens hier. Weil ich war in einer Gemeinde, die sich dann spaltete. Und das hat dann eigentlich bewirkt, dass eigentlich das, was meine Bestimmung ist, für Jahre gestohlen worden ist. Ich glaube nämlich, dass ich eine Bestimmung habe, eine Vision für den Leib Christi. Das ist auch der Grund, warum wir Vineyard sind. Der Martin Bühlmann, der sagt, es gibt drei Prioritäten für uns als Vineyard. Zuerst Jesus Christus, dann der Leib und dann die Vineyard. Und das ist das, was mich dann so angesprochen hat, auch an Vineyard. Die Vision für den Leib Christi. Und davon will ich heute etwas erzählen. Matthäus 6,10 lesen wir: Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Die Jünger fragten, wie sollen wir beten? Und wir machen das bis heute. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Wenn wir dieses Gebet beten, wollen wir auch, was wir beten. Dein Reich komme, wie im Himmel, so auf Erden. Wo würde das stattfinden, das Reich Gottes, hier auf Erden? Wohin würden wir gehen, um es erleben zu können? Bei wem wird es sein, dieses Reich Gottes auf Erden? Und warum soll es kommen, der Himmel auf die Erde? Ich möchte dazu einen Vorschlag machen. Wir nehmen uns ganz kurz ein paar Sekunden Zeit der Stille. Und dann stellt euch mal für euch ganz persönlich den besten Himmel vor, den ihr euch denken könnt. Vielleicht schließt ihr die Augen. Stellt euch das mal vor. Vielleicht denken einige von euch an diese Bibelstelle in Offenbarung 21, Vers 3. Da heißt es: Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her rufen: Siehe, die Wohnung Gottes bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein und Gott selbst wird mit ihnen sein, ihr Gott. Oft lesen wir ja die Offenbarung als etwas, was da irgendwo in ferner Zukunft geschieht oder geschehen soll. Doch hat Jesus uns nicht genau das verheißen? In Johannes 14, 23, so werden mein Vater und ich Wohnung nehmen in ihm. Also das, was wir in der Offenbarung gerade eben gelesen haben. Wenn wir Jesus lieben und sein Wort halten, siehe die Wohnung Gottes bei den Menschen. Und viele Völker haben auch schon das Evangelium gehört und es angenommen. Aber vielleicht hast du ja auch an Vers 4 gedacht, aus Offenbarung 21. Und abwischen wird er jede Träne von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein und kein Leid, kein Geschrei, keine Mühsal wird mehr sein. Denn was zuerst war, ist vergangen. Für viele ist das die Vorstellung vom Himmel. Oder dachtest du vielleicht an die Botschaften, die wir hören auf YouTube und sonstigen Medien über die Zeichen und Wunder, die Gott tut, oder vielleicht die wir selber erleben in unserer Gemeinde? Aber wenn wir lesen, Jesus ist gekommen, um uns Reich Gottes zu zeigen. Er hat Reich Gottes gepredigt. Wenn wir die Botschaften lesen in der Bibel, die Propheten, die Psalmen, immer wieder stellen sie uns Reich Gottes vor. Und jetzt wissen wir, dass Jesus ja in der ganzen Bergpredigt immer auch wieder gesagt hat, was wir tun sollen. Was heißt das denn jetzt? Er predigt Reich Gottes und sagt uns, was wir tun sollen. Also muss da irgendwie ein Zusammenhang bestehen. Ich habe mir da mal ein paar Punkte aufgeschrieben, wie ich mir den Himmel vorstelle. Da wird Liebe sein statt Verleumdung. Freude anstelle von Missgunst. Ehrlichkeit anstelle von, ja, die anderen machen es auch so. Gerade gestern hatten wir in unserem Finanzseminar, hat mich da der Peter wieder mal auf etwas erinnert. Wir haben da einen Artikel gelesen. Klau beim Self-Scanning wird zum Sport. Und dann hört man da so Dinge wie, ja, wenn der Scanner nicht funktioniert, sind die selber schuld. Dann nehme ich es einfach mit. Oder wenn der Artikel gerade nicht passt, nehme ich halt den anderen. Ich schaue dann schon, dass er ungefähr gleich teuer ist. Ja, die anderen machen es auch so. Dann kann ich es ja auch so machen. Als junger Christ war ich in Deutschland zu Besuch und da hat mir einer einen PC verkauft, weil er gesagt hat, das sei viel billiger als in der Schweiz. Und dann bin ich da über die Grenze gefahren und weil der Zöllner ja nicht gefragt hat, habe ich auch nichts gesagt. Die anderen machen es auch so. Aber es war mir dann irgendwie doch nicht recht. Ich habe dann der Zollbehörde geschrieben und gesagt, sorry, da was Dummes gemacht. Und die haben mir dann einfach die Steuer verrechnet. Was wird sein im Himmel? Treue anstelle von Verrat. Vertrauen statt Misstrauen. Exzellenz anstelle von Kurzlebigkeit. Beziehung anstelle von Social Media. Annahme statt Ablehnung. Geben statt Nehmen. Gerade das Geben ist so ein Ding. Wir geben manchmal unser Geld, dass wir wenigstens was gegeben haben. Neulich waren wir auf Reisen, meine Frau und ich, in Deutschland. Da sind wir in eine schöne Stadt. Ich habe da eine Burg gesehen auf dem Internet. Die wollte ich unbedingt sehen. Da sind wir in diese Stadt gegangen. Und dann sah ich von der Burg aus, da gibt es eine Aussichtskanzel. Und diese Kanzel, die gibt einen herrlichen Blick über die Stadt. Nun gut, dann gingen wir dahin, wollten wieder gehen und da kommt eine Frau und ruft uns was zu. Ich dachte, ich habe es nicht gehört, ich will jetzt weiter. Und meine Frau dachte, ah cool, ja, was wollen Sie? Gut, wir machten, was meine Frau dachte. Die Frau sagte, wollen Sie reinschauen? Da war ein kleines, rundes Gebäude. Und dann sagten wir, ja, na gut, wir können ja kurz reinschauen. So von draußen, kurzen Blick reinwerfen. Gefühlte 2 Stunden später haben wir noch kurz für diese Frau gebetet und sind weitergegangen. Zeit geben. Da war eine 80-jährige Frau, die war in der Stadt, die ging durch die Stadt mit Menschen, erklärte ihnen die Stadt, erzählte ihnen. Und als sie merkte, dass uns dieses Gebäude, das war eine kleine Kapelle, interessierte, dass wir mit der Geschichte auch mitkamen, dass wir auch die Bibeltexte verstanden, da kam sie immer mehr ins Reden und erzählte nicht nur von diesem Gebäude, sondern sie erzählte auch von ihrem Leben, was sie durchgemacht hat, der Krieg und so weiter, wie es ihr geht, ihre Leiden, was sie macht heute. Und dann dachte ich einfach, wir könnten sie segnen. Zeit nehmen ist auch ein Geben. Im Himmel wird Freiheit sein statt Kontrolle. Und wenn wir verstehen, dass die größte Freiheit eigentlich die ist, in völliger Abhängigkeit von Jesus zu leben, dann kriegt die Freiheit eine ganz neue Dimension. Aber mir fällt das manchmal recht schwer, so komplett, total, völlig, ohne Kompromisse, an diesem Jesus zu hängen. Vergebung wird sein, statt selber Schuld. Stell dir vor, Jesus hätte gesagt, selber Schuld. Und er hätte alle Gründe dazu. Weil er hat Recht. Aber die Vergebung, seine Liebe war größer. Fülle anstelle von Gier. Wenn wir in der Fülle Gottes leben, werden uns die Angebote dieser Welt nicht mehr locken. Wir werden nicht mehr aus wirtschaftlichen Gründen die Erde ausbeuten müssen. Wir brauchen unseren Wohlstand nicht mehr auf dem Buckel der Armen aufzubauen, wenn wir in dieser Fülle leben können. Der Himmel ist Freigiebigkeit statt Berechnung. Wie viel Berechnung ist drin, wenn du gibst, wenn du Geld gibst, wenn du in die Kollekte gibst? Oh, dieser junge Kerl, der macht so eine gute Jugendarbeit, dem gebe ich was. Aber seine Einstellung zu Sex vor der Ehe, die gefällt mir nicht. Ich gebe 10 Franken weniger. Wie schnell sind wir berechnend, wenn wir geben und nicht freigebig? Wie schnell geben wir, wenn wir einem Straßenpenner etwas geben? Wie schnell überlegen wir, was macht er dann damit? Jesus möchte einfach unser freigebiges Herz sehen. Unsere Verantwortung ist, wenn wir können, zu geben, nicht zu kontrollieren. Was würden wir sonst noch erwarten? Ich habe da noch aufgeschrieben, Anbetung anstelle von Selbstgerechtigkeit. So viele Christen bauen auf ihr Wissen und ihre Erkenntnissen, im Besonderen auf das Bibelwissen. Und dann richten sie andere, wenn sie es nicht auch wissen oder kennen. Und dann hört man dann manchmal diese Aussage, der ist halt noch nicht so weit im Glauben. Wenn wir an dieser Stelle würden den Herrn anbeten, dann werden wir erkennen, wo unser Splitter ist. Und das wird uns helfen im Umgang mit unserer Erkenntnis und unserem Wissen. Der Himmel ist Leben statt Tod. Ich weiß nicht, wie es ist, ob da irgendwelche Zahlen vorliegen. Ich nehme es mal an. Aber ich bin mir heute nicht mehr so sicher, ob es im Zweiten Weltkrieg mehr Tote gegeben hat als heute mit Abtreibung und Selbstmord. Und dann sagen alle, wir leben in der friedlichsten Zeit, die Europa je erlebt hatte. Da stimmt doch irgendetwas nicht. Himmel ist Leben. Ich hatte eine Diskussion mit meinem Sohn. Ja, so, wenn ich dann so 30, 35 bin, das ist es dann egal, wenn ich gehen kann. Dann habe ich dem mal so richtig Tee eingeschenkt. Ich habe gesagt, in Afrika verhungern die täglich, aber die leben und kämpfen ums Überleben. Die wollen nicht sterben. Was haben wir für eine Kultur entwickelt hier in unserer Welt, in diesem Europa? Leben ist im Himmel. Es ist übrigens auch Perspektive. Ich kenne sehr viele Christen, die erzählen mir, was sie in jungen Jahren erlebt haben, stehen heute in der Pension und warten darauf, dass sie heimkommen. Was ist das für eine Perspektive? Das Leben geht weiter. Mose hat mit 80 begonnen, durch die Wüste zu laufen. Da steht dir noch richtig viel bevor, wenn du 65 bist. Ich habe ein Zeugnis gehört in Aachen, in der Vineyard. Da hat einer gesagt, da sei einer pensioniert worden. Da hat er gesagt, ja, ich will was machen. Ich habe da was gehört von Rumänien. Dann ging er dann nach Rumänien. Sie haben sie als Gemeinde unterstützt. Unterdessen haben die ein Werk aufgebaut. Ich weiß nicht, wie viele Dutzend Kinder, dass die täglich versorgen, bekleiden und ernähren. Die haben begonnen mit 65. Dann hat man so richtig Zeit, um die richtig guten Dinge zu machen. Da ist Perspektive. Leben. Und nicht warten, bis es vorbei ist. Natürlich warten wir darauf, dass Jesus uns holt. Das mache ich aber auch schon. Liebe anstelle von gesetzlichen Werken habe ich noch aufgeschrieben. Die Hure, die da Jesus, oder wo Jesus da eingeschritten ist, hätte er sagen können, selber schuld. Es ist ja noch auf frischer Tat ertappt worden. Das Gesetz war eigentlich auf der Seite der Pharisäer. Aber Jesus ist nie, wirklich nie den Menschen aus dem Weg gegangen. Ich empfinde manchmal, dass Christen heute zu viel Angst haben. Angst haben vor anderen Kirchen, die uns negativ beeinflussen könnten. Was habe ich denn für einen Glauben, wenn mich eine andere Kirche negativ beeinflussen kann? Oder Angst vor dunklen Mächten? Die Liebe Jesus trieb ihn an diesen finsteren Ort, auf dem Friedhof in Gerasa, wo dieser durchgeknallte Mann lebte. Jesus hat allen Sieg über alle Finsternis erlangen. Was sehe ich noch im Himmel? Sich verschenken. So das Thema von Martin Bühlmann, der Gründer eigentlich der deutschsprachigen Vineyard, sich Menschen verschenken statt Egoismus. Am Montag sollte ich für meinen Sohn kurz ein bisschen Material fahren mit meinem größeren Auto. Das passte mir überhaupt nicht. Und so fuhr ich widerwillig dieses Material und dann kommt mir diese Predigt in den Sinn. Ja, du kannst ja nicht hier hinstehen und so predigen. Da kommt mir noch den Sinn. Jesus hat doch gesagt, wenn dich einer nötigt, eine Meile zu gehen, geh zwei. wo war da der Himmel, als ich meiner Familie so wieder zeigte, wie widerwillig, dass ich jetzt das mache? Vielleicht zum Abschluss noch dies, wie ich mir den Himmel vorstelle. So zieht nun an, dass als die Auserwählten Gottes, als die Heiligen und Geliebten, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld und ertrage einer den anderen und vergebt euch untereinander, wenn jemand Klage hat gegen den anderen, wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr. Kolosser 3, 12 bis 13. Der Paulus erzählt da auch vom Himmel. Aber wo kann das stattfinden? Seht, die Propheten, die Psalmen, Jesus, sie sprechen immer vom Volk, von der Nation, von der Gemeinde, vom Leib, von der Stadt, von der Armee und so weiter. Das Reich Gottes ist nie eine Person, außer Jesus Christus selber, sondern eine Gruppe von Personen. Wer also sollte das Licht sein, der gute Geschmack auf dieser Welt? Wer sollte Reich Gottes auf Erden zeigen und leben, wenn nicht die Gemeinde? Und da ich mir ja den Himmel nicht vollumfänglich vorstellen kann, muss die Gemeinde noch viel mehr haben, als wir jetzt da aufgezählt haben, mit deiner Vorstellung zusammen. Und das, glaube ich, das ist heute der weltweite Auftrag der Gemeinde. Warum? Der Vater gibt Jesus nicht dich und mich oder sonst irgendeine Person zum Erbe, sondern Völker und Nationen. Wir sehen das bereits im Alten Testament und interessant ist da, dass bei der Begegnung, als da Josua vor Jericho stand und der Heerführer da ihm erschienen ist. Der Josua, der war ja schon recht ein kühner Kerl. Der ging dann einfach auf ihn zu und fragte, gehörst du zu uns oder zu unseren Feinden? Kennt ihr seine Antwort? Weder noch. Es gibt Gott Israel also den Auftrag, das Jericho einzunehmen. Und nun sagt er, ich bin der Heerführer des Herrn. Auf welcher Seite stehst du? Weder noch. Der Siegeszug Jesus von Israel soll zeigen, was es heißt, auf der Seite des Herrn zu stehen. Der Zweck war nicht zu zeigen, dass der Herr auf der Seite von Israel steht. Er stand zu Israel, weil Josua sich entschieden hat, auf die Seite des Herrn zu stehen. Übrigens, die Hure Rahab ist ja dann eigentlich ein blendendes Beispiel dafür. Wenn jemand merkt, es wäre wohl klüger, auf die Seite des Herrn zu stehen. Und jetzt lest mal in Mose, was dem Volk Israel alles verheißen war, wenn sie gehorsam sind. Was wäre das für ein Zeugnis für die Nationen gewesen, wenn das alles in Erfüllung gegangen wäre? In der Regierung Salomon sehen wir ganz, ganz kleinen Ausschnitt davon, wie es hätte sein können. Lest mal in 2. Chronik 9,8, wie die Königin Saba über Israel und Salomon spricht. Das Zeugnis für die Welt von der Herrlichkeit des Herrn, vom Himmelreich, vom Reich Gottes, vom Königreich. Und ich glaube, dass wir heute im genau gleichen Plan stehen. Denn wir sind jetzt eingepfropft in diesen Stamm Israel. Vielleicht sollten wir uns manchmal etwas Zeit nehmen, uns Dinge vorzustellen, wie sie sein könnten. Wie wir uns den Himmel vorstellen und was wir tun können, dass er hier sichtbar wird. Lest doch mal Offenbarung 21. Ich lese euch das mal kurz vor. Offenbarung 21, 24 bis 7. Ich glaube nicht, dass das nur für die Zeit irgendwann dann im Himmel geschrieben ist, sondern dass das mit uns heute zu tun hat. Und da heißt es Folgendes. Die Völker werden ihren Weg gehen. Das ist der Weg der Stadt. Die Stadt ist das Volk der Gläubigen. Die Völker werden ihren Weg gehen. In ihrem Licht. Und die Könige der Erde tragen ihre Pracht zu ihr. Und ihre Tore werden niemals geschlossen. Nicht bei Tag und Nacht wird es dort keine mehr geben. Und sie werden in sie hineintragen die Pracht und die Schätze der Völker. Und nichts Gemeines wird in sie hineinkommen. Keiner, der tut, was abscheulich ist oder der Lüge dient. Allein die eingetragen sind im Buch des Lebens, dem Buch des Lammes. Das ist diese Stadt, die auf dem Berg leuchtet. Und ihr Lieben, die soll jetzt leuchten. Es ist das, wovon ich träumte in meiner ersten Stunde, als ich hier in Uster zum Glauben gekommen bin. Dass die Gemeinschaft der Gläubigen Gottes Reich Gottes demonstriert. Und ich glaube, das sind die Zeichen und Wunder Teil davon. Ich glaube auch, prophetische Worte sind Teil davon. Aber ich glaube auch, dass diese kleinen alltäglichen Dinge wie Ehrlichkeit, Gerechtigkeit, Liebe, Zeit geben und so weiter, genauso dieses Demonstrieren des Reiches Gottes sind. Der Paulus warnt uns davor, uns untereinander als Christen anzuklagen. Ich bin jetzt 30 Jahre unterwegs im Glauben und ich kann euch sagen, vor 30 Jahren war die Zeit der Anklage unter den Christen noch eine gewaltige Anklage. Was man da nicht alles wusste, was man besser machte als die anderen. Und das war dann für mich immer so das Plakative, so, ja, es hat in jeder Gemeinde irgendwelche, die da auch zum Himmelreich gehören. Aber in unserer Gemeinde sind es natürlich alle. Ja, bist du sicher? Also ich schon. Aber ich bin auch sicher, dass bei den anderen Gemeinden alle zum Glauben gehören und zu den Gläubigen. Nur weil sie eine andere Meinung haben. Ich meine, wo wäre da die Vielfalt? Das einzige Bild vom Reich Gottes, was die Welt heute zu sehen bekommt, ist die Gemeinde. Natürlich kann ich als Einzelner Zeugnis geben. Natürlich kann ich als Einzelner für jemanden beten und er erfährt Heilung oder Wärme oder Liebe oder Zuneigung. Aber alleine muss ich mich nie in der Gemeinschaft beweisen. Wie soll denn die Liebe unter Brüdern erkannt werden? Was sieht die Welt, wenn der Leib zerstritten ist? Die Gemeinde betet, dein Reich komme. Wohin soll es denn kommen, wenn nicht zu den Betenden? Und wisst ihr, Jesus fordert uns nicht nur heraus, so zu beten und es zu glauben, sondern er betet es selber. Lest mal das Gebet in Johannes 17 wieder mal durch. Unter diesem Aspekt. Da sagt er zum Beispiel, und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast. Das habt ihr. Denkt ihr, wenn Jesus das betet, dass er das auch meint? Stelle ich mir jetzt schwer so vor. Und glaubt ihr, wenn Jesus etwas betet, dass es in Erfüllung geht? Ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast. Damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und sie geliebt hast, wie du mich geliebt hast. Das ist so ein kurzer Auszug aus diesem hohepriesterlichen Gebet. Denn Jesus will, dass alle gerettet werden. Das lesen wir in 1. Timotheus 2, 4. Und darum soll die Braut so schön sein wie Jesus. Und Jesus ist so schön wie der Himmel. Damit die Welt erkennt und sich angezogen fühlt und gerettet wird. Liegt für dich dieser Gedanke des Himmels auf Erden in weiter Ferne? Oder willst du täglich dafür beten? Wisst ihr, wir haben in Hombrechtikon 5 Gemeinden. Die eine ist jetzt daran, an Altersschwäche zu sterben. Das schmerzt mich sehr. Ich will nicht, dass die weggeht. Und ich würde mich freuen, es wird noch eine 6. Gemeinde gegeben. Weil wir als Leib Christi werden das Dorf erreichen. Nicht die Vineyard. Und darum habe ich euch gesagt, ihr seid eine Macht hier, ihr seid eine Säule hier. Weil ich glaube, ihr habt das Potenzial, einerseits selber in diese Stadt zu dienen und andererseits aber auch zu beten, dass der Leib Christi wieder in seine Berufung reinkommt. Hast du diese Vision vom Leib Christi? Amen.